Hey Raff!
Hey Micky!
Hast du heute schon über Filme geredet?
Nein, habe ich nicht, aber das werde ich jetzt ändern.
Godzilla!
Minus One. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von...
Lass uns über Filme reden.
Und unserer letzten Folge des Japan-Specials. Und wie könnte es eigentlich anders sein? Es musste eine Caillou-Verfilmung sein.
Ja.
Und nicht irgendeine, sondern natürlich der King of Monsters.
Godzilla himself.
Godzilla himself, ja. Und auch nicht irgendein Godzilla-Film, sondern der aktuelle Godzilla-Film.
Der aktuelle und damit 30. Godzilla-Film in der Toho-Geschichte.
33.
Nee, nicht von Toho.
Doch, ich hab's eben noch nachgeguckt. Toho 33 und, also, und alle mit den amerikanischen 37.
Jetzt in... Aber... Das haut irgendwie nicht hin mit den Angaben, die ich gelesen habe.
Aber es haut auf jeden Fall nicht mit dem was hin, was ich gelesen
okay.
habe. Aber ich mache das jetzt mal hier Live-Recherche.
Alles gut.
But laut IMDb war es auf jeden Fall, ist das der 33. Toho-Film.
Worüber wir uns auf jeden Fall einig sein werden, ist, dass Godzilla ein Monster ist, das wir seit den 50er Jahren bereits im Kino willkommen heißen.
1954, um genau zu sein.
Und damit auch ein Geburtstag von Godzilla ins Haus stand. Und ja, wir sind auf jeden Fall aus verschiedenen Gründen Godzilla-Fans, sage ich mal. Also jetzt nicht konkret, wir beide sind aus verschiedenen Gründen, sondern jeder für sich hat wahrscheinlich eigene unterschiedliche Ansichten über verschiedene Filme der Godzilla-Reihe. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Godzilla als Monster, es gibt Godzilla als Held oder einfach ein Monsterkloppe-Film.
Ja.
Es gibt Godzilla mit dem Ansatz, da Kinderpublikum abzuholen und also der Menschenfreund quasi. Ja.
Sehr unterschiedlich auf jeden Fall durch die ganzen Jahrzehnte.
Mhm.
Ich habe jetzt übrigens, um das zum Beispiel zu bringen, ChatGPT gefragt. ChatGPT sagt auch 33 Toho-Filme und 38 mit den internationalen. Also das ist sogar noch einer mehr, okay, als ich eben gesagt habe.
Ich glaube ChatGPT gar nichts.
Ja, wahrscheinlich auch besser so. aber genau,
egal.
Das ist es, was er sagt. Ist aber auch egal, es sind auf jeden Fall ganz schön viele. Und ich muss auch sagen, den wir heute besprechen, den habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen gerade eben, den kannte ich noch nicht.
Mhm.
Ich habe aber, als es mit Corona losging, habe ich mich mal durch alle Godzilla-Filme geguckt wieder, also sprich die ersten beiden, die noch von Ishiro Honda sind und ja auch noch so einen ernsten Touch hatten, dann ein paar aus den 60ern, 70ern und dann vor allem die aus der Heisei-Ära, weil ich mir da damals diese Box gekauft hatte, die dann bis Shin Godzilla geht, der ja nicht mehr zur Heisei-Ära zählt eigentlich. Und ich muss sagen, die Filme sind so in meinem Kopf alle so ein bisschen ineinander gemorpht. Also ich glaube, ich kann die dadurch, dass ich die so nah beieinander geguckt habe, nicht so,
ja,
so ganz
verstehen.
Gut auseinanderhalten.
Das kann ich
außer
verstehen.
So nach Jahrzehnten. Also ne, so diese bisschen goofy, familienfreundlichen 60er, 70er Godzillas auch, so mit Godzillas Sohn und so, die halt so, die ich sehr mag, by the way. Also das soll keine Kritik sein. Die aber wirklich so was bisschen Naives, Kindliches haben. Und dann die 80er Godzillas sind dann ja so, die sind dann schon wieder ernster. Auf jeden Fall. Drehen dann aber auch irgendwann wieder frei, wenn die so in diese Millennium-Schiene halt abgehen.
Ja, und es wird auch zum Effektspektakel irgendwie.
Ja, absolut.
Auch.
Und da fällt mir natürlich so der infamous Final Wars ein.
Ja.
Der das alles ja so ein bisschen auf 11 dreht.
Genau.
Und welcher da vielleicht auch noch wichtig ist aus der Reihe, weil nämlich der Regisseur Takashi Yamazaki vom Godzilla Minus One, den wir heute besprechen, sich sehr drauf berufen hat, ist der Godzilla, Mothra und King Ghidorah von 2001.
Mhm.
Da gibt es auch in dem von heute einige Reminiszenzen und in meiner Erinnerung ist das auch wirklich ein sehr guter Godzilla-Film. Also ich habe den auch stark in Erinnerung
Ja.
von dem, was ich mir da zumindest im Kopf noch habe. Ich erinnere mich auf jeden Fall an dieses Poster mit diesem goldenen Look halt
Ja.
von der DVD und deswegen weiß ich, das war einer, der mir wirklich sehr gefallen hat aus der Zeit.
Die Poster-Artworks sind immer generell wirklich stark.
Ja.
Die japanischen Poster-Artworks zu den Filmen, die mag ich alle, gefühlt. Wir haben jetzt schon gesagt, es gibt unterschiedliche Epochen, wo der auch unterschiedlich dargestellt wurde. Hier handelt es sich heute auf jeden Fall um Godzilla als Beast, als Monster. Aber auch, weil es von den Menschen angegriffen wird.
Ja, zu Beginn, zumindest in der ersten Szene, ne? Aber natürlich,
Ja.
die sind dann natürlich auch, also der Film fängt an kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, wie ein Kamikaze-Pilot auf einer Insel landet und so tut, als ob seine Maschine einen Schaden hätte, damit er nicht gezwungen ist zu kämpfen.
Ja, und Kamikaze bedeutet ja auch, der wäre gezwungen worden, in den Tod zu fliegen.
Genau, ne? Du fliegst dann da halt quasi rein, Selbstmordattentäter so.
Ja.
Und damals, japanische Flugzeuge hatten damals keine Schleudersitze in ihren Maschinen drin. Das ist einfach nicht bedacht worden. Das gab es aber tatsächlich damals relativ selten. Das hatten wohl nur deutsche und schwedische Kriegsschiffe hatten Schleudersitze. Und hat natürlich später in dem Film noch eine Bedeutung mit dem Schleudersitz. Aber eben damals warst du quasi als Kamikaze-Pilot, warst du dazu verdammt draufzugehen. Also das war einfach ein Selbstmordattentat im
Ja.
Grunde. Und ja, du hast auch schon gesagt, Godzilla hier in dem Film ein Monster. Ich fand interessant, was der Regisseur über diesen Godzilla-Mythos gesagt hat und warum er der Meinung ist, dass Godzilla nur von Japanern gedreht werden sollte. Na, also dem geht ja voran, um vielleicht noch ein bisschen auszuholen. Der letzte Toho-Godzilla war 2016 Shin Godzilla, der auch sehr gute Kritiken hatte und der auch wirklich sehr cool ist
Und auch sehr erfolgreich war,
und
nicht
auch
nur.
sehr erfolgreich war.
Also
Und
Kritiken und Erfolg ist ja nicht immer unbedingt das Gleiche.
genau, das stimmt, aber in dem Fall geht das Hand in Hand. Auch da war Godzilla halt so der Antagonist. Ich erinnere mich hier noch an den flapsigen Titel von einem Freund, der den Film immer Godzilla vs. Behörde genannt hat,
Ja.
der auch irgendwie sehr passend ist. Auf jeden Fall war Toho danach in so einer Phase, die wussten nicht, was die machen sollen, weil Shin Godzilla so erfolgreich war, also wie damit umgehen. Und zu der Zeit gab es dann halt auch US-amerikanische Godzilla-Filme. Nicht die ersten. Es gab 1998 halt auch schon eine Godzilla-Verfilmung, die ich aber als Godzilla in Anführungsstrichen benennen möchte, die Roland Emmerichs Godzilla. Ein Film, der für mich ein Guilty Pleasure ist, weil ich tatsächlich Spaß mit dem habe, der aber mit Godzilla im Grunde nichts zu tun hat. Im Grunde ist es mehr ein Remake von einem Film namens Panik in New York. Und das ist halt so. Ja, es ist nicht Godzilla. Ich finde, das Viech sieht auch irgendwie cool aus
Genau.
da, aber es ist nicht Godzilla.
Genau.
Und aber dann, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich muss auch sagen, ich habe von diesen amerikanischen Verfilmungen, die ja auch wirklich sehr erfolgreich waren, wo ja auch Bryan Cranston mitgespielt hat, die habe ich mir nicht angeguckt. Ich weiß, du hast die
Okay.
gesehen, aber, ne?
Ja.
Ich glaube, da ging es 2014 ging es damit los oder
Boah,
2015?
das Jahr kann ich nicht genau
Aber
sagen.
so um die Kante,
Aber ich habe die bis
ungefähr.
jetzt alle gesehen. Also
Ja,
auch die
und?
Tohos alle. Die amerikanischen jetzt,
Ja, genau.
den 2014er, wenn der aus dem Jahr ist, den ersten, der auch nur den Titel Godzilla trägt,
Ja.
den finde ich richtig stark, den finde ich richtig gut. Und der ist auf jeden Fall auch mehr so ein Katastrophenfilm. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, wir reden ja jetzt von einem Monsterfilm, Schrägstrich Katastrophe, Schrägstrich Antikriegsfilm. Ne? Und ja, das ist bei dem 2014er, da geht es eher um so eine Nuklearforschungsstation irgendwie, wo dann Bryan Cranston unter anderem als Wissenschaftler da arbeitet und da dann halt was ausbricht.
Ja.
Den fand ich aber sehr stark. Ich fand auch den zweiten noch sehr, sehr gut, King of Monsters, wobei da auf jeden Fall auch schon starke Anteile drin sind, dass die japanische Cast mit dazu genommen haben und auch King Ghidorah vorkommt. Und eben, ja, dann geht es ja weiter in Richtung King Kong und Godzilla. Boah,
und den habe ich gesehen, da war ich im Kino drin und der war zum Kotzen.
Welchen jetzt?
Godzilla X Kong. Ah, das war noch ein anderer?
Ja.
Ah, okay, dann war das der vierte. Ja, 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 okay, aber dann erzähl erstmal zu.
Ja, also genau, dann gab es den zweiten, dann gab es nämlich, wie gesagt, Godzilla 2. Dann gab es Godzilla vs. Kong. Wo die beiden sich quasi gegenüberstehen und auf die Moppe hauen. Der war schon irgendwie so zur letzten Hälfte verliert er sich einfach in so ein Monstergekloppe. Und unter anderem kriegt King Kong da sogar so einen mechanischen Arm gebaut, um Godzilla dann schaden zu können. Mhm. Und der letzte, den du, glaube ich, meinst, ist Godzilla Cross Kong New X. Empire.
Ja, genau der.
New Empire.
Zählt er denn dann eigentlich als Fortsetzung zu...
Ja, ja, der zählt okay. als Fortsetzung. Das ist der vierte in dieser Reihe quasi. Und oh Gott, ey, ist das eine Grütze.
Ey, ich bin da mit richtig Vorfreude reingegangen ins Kino. Mm. Also richtig habe mich so gefreut und hatte so, ja, ey, Bock auf bisschen Monsterbambule. Und der Film war aber so, ey, das war so das Äquivalent zu, ja, zu einem Zehnjährigen, der in der einen Hand eine King-Kong-Puppe hält, in der anderen eine Godzilla-Puppe und die so einfach so gegeneinander klatscht und dabei Geräusche macht irgendwie. Ja. Nee, der war nix. Auch die Witze, die da drin waren, waren
das war richtig ganz schlimm. Nicht
gut. So, das Beste an dem Film war noch dieser Radiomoderator irgendwie, der so einigermaßen da irgendwie funktioniert hat, aber sonst war das halt alles.
Nee, ich fand den auch ganz schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Das war das mit Abstand auf jeden Fall das Schlechteste, was von dieser ganzen Welt gemacht wurde. Und ja, man weiß nicht, wie das noch weitergeht, aber ich muss sagen, aus diesem amerikanischen Godzilla-Universum, da geht es dann unter anderem auch immer um so eine Firma, die halt Waffen baut und da irgendwie mit verbandelt ist, die eben auch diese Forschungsschiff zu Skull Island schickt, wo Kong gefunden wird und so weiter. Und da steckt überall so eine große Firma hinter, die heißt Monarch. Mhm. Und davon gibt es auch nochmal eine eigene Spin-off-Serie bei verschiedenen Streaming-Anbietern. Und die fand ich wiederum cool. Obwohl die kurz vor dem New Empire, vor dieser Katastrophe an Kinofilm quasi produziert wurde. Also irgendwie selbe Zeitschiene, aber trotzdem geht beides sehr auseinander. Hm. Ich weiß auch nicht, wo das noch hinführt, aber ja, ich glaube, wir sollten uns eher auf die japanischen Godzilla-Filme konzentrieren oder auf den heutigen.
Ja, weil genau, deshalb haben wir weit ausgeholt, aber genau, warum ich das angesprochen hatte, war, weil der Regisseur vom heutigen Film nämlich, der hatte gesagt, dass die Amerikaner die Godzilla-Filme immer so als Monster auslegen, also als reines Monster, und das im Japanischen halb Monster und halb Gott ist. Und er erläutert das dann aber noch so, dass halt so dieses Gott-Ding nicht unbedingt was Religiöses ist, sondern dass das halt sowas Übermächtiges halt hat und das halt auch so ein bisschen so eine Art Evil Spirit ist irgendwie.
Ja.
Und das halt so symbolisiert.
So eine Naturgewalt quasi, ne?
Genau. Ich muss sagen, so ganz habe ich diese Definition nicht verstanden oder zumindest nicht zu 100%. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Aber man weiß ja auch so, was halt so quasi die Grundidee von Godzilla ist, vom allerersten halt, ne? Dass das ja irgendwie so ein Symbol auch für die Atombombe ist halt, ne? Für die Gewalt der Atombombe.
Genau.
Und ja eigentlich halt nur vordergründig halt so ein Monsterfilm ist, sondern eigentlich halht irgendwie auch so mit diesem
After
Second World War Japan dealt und wie so die Gesellschaft war. Da geht ja auch der Titel Minus One zum Beispiel, geht da ja auch in die Richtung, ne? Dass es halt hieß, nach dem Zweiten Weltkrieg war Japan so beim Nullpunkt und wenn Godzilla kommt, dann ist es sogar halt noch schlimmer und deswegen halt Minus One, dass du dann halt im negativen Bereich drin bist. Das war wohl auch irgendwie so eine Tagline von den Postern damals, 54, wo es dann hieß, Postwar Japan from Zero to Minus, und darauf referenziert der
Titel okay. von dem Film. Ja, ja, ich sag mal, in japanischen Mythologie gibt's ja auch Waldgeister, Yokai, wie auch immer. Und deswegen ist also, ich glaube auch, dass einfach eine Gottheit von der Natur gesandt, die quasi für Frieden sorgen soll. Oder für Rache.
Oder vor, genau, die sind ja, ne, auch Yokai sind ja per Definition weder gut noch böse, genau, sondern es gibt genau unterschiedliche.
Ja, also so in die Richtung sehe ich das mit der Gottheit.
Ja.
Ja, das Setting hier ist auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, am Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Kamikaze-Pilot hat desertiert, der hat quasi seine Mission abgebrochen und sich auf einer Insel verschanzt. Und während er dann da vor Ort ist, greift in der Nacht dann ein, ich zitiere, dinosaurierartiges Monster an die Insel an oder diese Station, diesen Posten. Mhm. Und die bitten ihn dann, weil er halt ein Soldat ist, dass er über sein Flugzeug noch mit dem Maschinengewehr das Monster angreift. Und das bringt er aber nicht übers Herz. Ist irgendwie sehr befangen. Mhm. Auch erstarrt vor Angst.
Ja.
Greift also nicht an. Und ja, dieses Monster macht dann eben diesen gesamten Posten platt und reißt alles auseinander. Und er ist mehr oder minder der einzige Überlebende, fast.
Genau, dieser Bataillonsleiter oder was genau auch immer das ist, ne, der überlebt auch.
Ja, und als er dann im zerstörten Tokio wieder ankommt, das wird dann auch mit verschiedenen Zeiteinblendungen so ein bisschen zeitlich weitergeführt. Dass dann halt alles kaputt, dass alles zerstört, alle haben ihre Verwandten oder Bekannten verloren und ja, er befindet sich dann halt in dieser, in einer neuen Situation, weil während er dann da erstmal wieder Fuß fassen muss, läuft ihm nämlich plötzlich eine junge Dame über den Weg, die ihm in die Augen schaut, ein Bündel in die Hand drückt und weiter rennt, weil die gerade irgendwie von der Polizei verfolgt wird. Mhm. Und damit eröffnet sich dann seine neue, quasi eine neue Lebensgeschichte für ihn, weil er fortan dann mit diesem Mädchen Noriko nämlich dann zusammenwohnt und auch noch feststellt, dass es auch nicht ihr Kind ist, sondern dass die das auch irgendwo gerettet hat und mitgebracht hat.
Ja. Er selber weiß ja auch, dass seine Eltern bei dem Angriff auf Tokio verstorben sind.
Genau.
Und genau, das ist halt alles Chaos. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, wie ernst dieser Film ist und wie sehr der eigentlich halt auch so ein ja, Weltkriegs- oder Postweltkriegsdrama sein könnte.
Ja.
Und das ist ja auch der erste Godzilla-Film, der so ein Historical Setpiece ist im Prinzip, ne? Alle anderen Godzilla-Filme spielen dann quasi so immer jeweils in der Zeit, in der die halt rausgekommen sind. Mhm. Dieser hier ist tatsächlich der erste, der ja quasi so in der Timeline sogar noch vor dem ersten Godzilla-Film.
Ja, ich würde aber vielleicht noch kurz einwerfen, Final Wars spielt nicht unbedingt im Jahre 2003.
Stimmt, der war später, ne?
Oder 2005.
Aber stimmt,
aber
du hast recht.
Der spielt auf jeden Fall in der Zukunft.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Aber
the distant future.
Ja.
Ja, stimmt, du hast vollkommen recht. Der spielt in der Zukunft, aber dann ist der trotzdem der erste, der in der Vergangenheit spielt. Ja, ja,
genau.
Ja. Aber true that. Und genau, ne, und eben dieses Godzilla-Ding, das ist ja irgendwie so fast ein bisschen ein Aufhänger im Hintergrund zunächst mal. Mhm. Weil am Anfang ist es halt wirklich so ein Drama, wo du siehst, wie eben die Menschen da unter den Folgen des Krieges leiden.
Ja.
Die halt einfach gar nichts haben, wie zerstört das alles ist und wie sich da alle irgendwie versuchen halt
mit kleinen Jobs über Wasser zu halten.
Irgendwie Essen zu bekommen, irgendwie sowas wie eine Wohnung oder eine Bleibe zu bekommen halt. Also das hat wirklich halt gar nichts mit diesen gut gelaunten, poppigen 70er-Jahre-Godzillas zu tun.
Nee, gar nicht. Nee, also da waren im Gegenteil dazu, zum Beispiel bei den alten Filmen, hast du dann sehr, sehr viele Kaiju-Monsterkämpfe mit verschiedensten Gegnern pro Film.
Ja.
Und dann am Rande immer noch ein paar Szenen mit Menschen, damit irgendwie eine kleine Story drum gestrickt wird. Und hier steht die Story ganz klar im Vordergrund.
Ja.
Ich würde sogar fast sagen, der funktioniert auch als Antikriegsdrama mit fast ohne dieses Monster. Mhm. Wenn es jetzt irgendein böser Gegner gewesen wäre, von mir aus einer anderen Nation, der über Wasser angreift, hätte das genauso irgendwie gepasst. Aber ich finde die Kombination auf jeden Fall total super. Und was massiv auf jeden Fall zu dieser bedrückenden Stimmung und dieser apokalypseartigen Perspektive irgendwie zu beiträgt, ist auf jeden Fall der Score.
Ja, der ist halt ikonisch hoch 1000, ne?
Ja.
Und auch wirklich nice. Ich habe mich über den auch ein bisschen, auch mal wieder ein bisschen gefreut, den zu hören, weil ich das jetzt länger nicht mehr getan habe.
Der geht immer auf noch jeden gut. Fall, der geht direkt unter die Haut.
Ja, ey, der ist auf jeden Fall so in der gleichen Liga wie das Star Wars Theme.
Ja.
Ja, so ja. Diese Liga ist das.
Und ich hatte das Glück, ich konnte Minus One noch im Kino sehen. Mhm. Der lief eine kurze Zeit in so einer Programmkinoreihe in verschiedenen Kinos in Deutschland. Noch bevor der dann so groß plötzlich bei den Oscars prominent geworden ist.
Mhm. Erster asiatischer Film, der Visual Effects Oscar bekommen hat.
Ja, das ist auf jeden Fall auch erwähnenswert.
Ja, absolut.
Das wollte ich jetzt aber nicht vorweggreifen.
Okay.
Aber,
sorry.
Nee, das kannst du ja erwähnen, aber ich wollte sagen, ich hatte Glück, dass ich in dem Kino sehen konnte und da kann ich sagen, dass der Score auf jeden Fall richtig unter die Haut geht, wenn dann die Boxen von allen Seiten dröhnen und dieses Theme kommt, ist das wirklich fantastisch. Auch die ganze Bildgewalt in dem Film, der hat ja, wie du schon sagtest, den Special Effects oder Best Visual Effects.
Best Visual Effects.
Und bester internationaler Film, auch in einem anderen Gremium gewonnen. Und sogar bestes Drehbuch und so. Also der ganz, ganz hohe, krasse Preise hat er abgeräumt. Mhm. Und das ist für so einen japanischen Film, gerade bei den amerikanischen Oscars, auf jeden Fall ein Novum.
Ja, eben. Und halt auch erwähnenswert. Man muss auch sagen, der hat auch wirklich viele Fanboys Prominente gezogen. Steven Spielberg ist einer der, vielleicht sogar der bekannteste von denen, der den Film wirklich gefeiert hat. Das hat Yamazaki halt auf jeden Fall auch sehr, sehr gefreut, weil er selber auch so ein großer Spielberg-Fan ist.
Wenn nicht?
Ja. Ich muss sagen, ich habe die letzten Werke von dem so ein bisschen aus den Augen verloren, aber so die alten sind von dem wirklich ikonisch.
Ja,
sind
alle ikonisch, ja.
Aber genau, da will ich jetzt gar nicht zu sehr einsteigen. Was wollte ich denn sagen? Ah, genau, Gareth Edwards, der Regisseur von Godzilla 2014 halt, ne?
Ja.
Der war auch wohl sehr neidisch auf den Film, weil der sagte, dass der Film alles ist, was ein Godzilla-Film haben sollte.
Ja.
Und da gehört auf jeden Fall auch so dieses Ernste halt mit dazu.
Ja,
und aber halt auch eben dieses Effektespektakel halt. Man muss natürlich sagen, das hat natürlich nichts mehr mit den Leuten in den Suits zu tun, die sich da irgendwie in Miniaturen irgendwie dann rollen und bewegen.
Nee.
Oder so. Das ist halt schon mit sehr viel Computereffekten entstanden. Man sieht auch, dass Godzilla halt am Computer entstanden ist.
Mhm.
Aber ich finde, der sieht halt trotzdem sehr, sehr cool aus.
Ja.
Und es stört mich halt nicht, wie...
Das ist auch so eine Sache, dass Godzilla halt in vielen Filmen und in verschiedenen Epochen immer wieder so ein bisschen Redesign bekommen hat.
Mhm.
Und ich finde diese Inkarnation jetzt in dem aktuellen Film richtig starkes Design. Richtig detailliert stark. Und vor allem die Augen sind sehr, sehr reptilhaft, kalt und starrend.
Mhm.
Und das finde ich richtig geil. Also
ja.
Da gibt es teilweise leider schöne alte Godzilla-Filme, wo aber durch diese Gummikostümaugen das Ganze schon fast wieder albern wirkt.
Ja, das kann man durchaus so sagen.
Also der sieht bedrohlich aus.
Ja, die haben dann ja auch alle Reinkarnationen haben ja auch so eigene Spitznamen halt, ne? Und dieser hier ist der Neger-Gojin, beziehungsweise im Amerikanischen durch die bisschen unvorteilhafte Klangfarbe. Ist das der Minus-Gojin.
Ja.
Und wie die anderen heißen, weiß ich gar nicht. Ich war mir gar nicht so bewusst, dass die auch alle so Spitznamen haben, alle Reinkarnationen.
Mhm.
Aber genau, da gibt es halt wirklich verschiedene Optiken, auch von den Scales, wie groß die sind, ne, gibt es ja auch ganz verschiedene. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie groß der hier jetzt war, aber der wirkt schon ziemlich mächtig auf jeden Fall, wenn der da durch Tokio
auf jeden
schlendert.
Fall. Aber nicht Also bei Shin Godzilla ist auf jeden Fall noch größer.
Ja, der wächst ja auch irgendwie ständig.
Ja, also ja, der hat ja auch verschiedene Größen. Mhm. Aber jetzt in der Erinnerung direkt weiß ich, in Shin Godzilla gibt es so einen großen, so eine große Totale mit der Stadtkarte quasi von Tokio, wo man den da mittendrin stehen sieht. Und das ist natürlich riesengroß.
Der hatte auch ein cooles Design, der Shin Godzilla. Ja, auch ein sehr, sehr eigenes. Der sticht ja wirklich ja. raus.
Weil war auch bis dahin der erfolgreichste Godzilla-Film aller Zeiten.
Ja.
Und ist jetzt aber von Minus One abgelöst worden.
Genau, der halt auch international vor allem viel hatte. Wobei der, und da vermutet man halt vor allem, liegt das an der Kriegsthematik, in den nahen Nachbarländern keine Releases bekommen hat. Also sprich in China und vor allem in Südkorea war der wohl auch sehr, ja, war die Thematik sehr kontaminiert und sehr kontrovers. Weil früher haben die Japaner haben ja im Zweiten Weltkrieg auch gerade da in der Ecke viele Kriegsverbrechen begangen.
Leider.
Ja, ne, also da gibt's ja auch dieses Buch, habe mich da noch nicht rangetraut, dieses hier, The Rape of Nanking, wo das halt so sehr detailliert beschrieben wird, was die halt in China getan haben. Und das ist natürlich alles nicht cool. Das ist so eine Thematik, die ja auch in den ersten Godzilla-Filmen so gar nicht stattfindet. Hier finde ich wenigstens so ein bisschen, ne? Also dieser Professor, der dann da irgendwann so eine Rede hält, der lässt ja durchaus durchblicken, dass halt Japan auch nicht alles gut gemacht hat im Zweiten Weltkrieg. Weder gegen die eigenen Leute, noch halt eben, eben im Ausland.
Ist halt ein Antikriegsfilm, ne?
Also ist ein Antikriegsfilm.
Das, was auf jeden Fall transportiert wird, ist die ganze Zeit, dass Krieg keinem was Gutes tut.
Absolut. Aber er schafft doch, finde ich, so diesen Spagat, das ist trotzdem auch ein patriotischer Film, würde ich sagen. Also der appelliert dann ja halt auch an das Gute in der japanischen Gesellschaft. Und das ist ja irgendwie auch ein Sinnbild, weil die schließen sich dann ja irgendwann zusammen, um gegen Godzilla zu kämpfen. Aber das machen die ohne Rückendeckung der Regierung und ohne Rückendeckung so wirklich des Militärs. Das wird da ja so ein bisschen so getan, dass das so quasi so eine zivile Bewegung ist, wo dann halt auch irgendwie Kriegsgerät und so zum Einsatz kommt, aber die machen das alles auf eigene Faust und das ist dann ja so quasi so die Loslösung eben von den Verbrechen, die Regierung dann damals da in den Kriegen gemacht hat. So. Und aber immer noch ist da dieses Ding, ja, wir Japaner, sag ich mal, ohne dass das jetzt so in dem Wortlaut da fällt, ist es ja wirklich trotzdem noch so ein Ding eben so, dass sich quasi Japan zusammenrauft, um gegen das Böse zu kämpfen, damit, und das wird dann aber wiederum irgendwann gesagt, halt nicht damit irgendwie die Leute sterben oder so, sondern damit es eine gute Zukunft gibt. Das ist dann ja so der Antrieb, womit die dann ja auch ganz viele Leute bekommen, dass die denen helfen und auch. Und
die sagen ja auch ganz klar, das wird auch wörtlich gesagt, das ist kein Kriegsverhältnis, wo die alle müssen, sondern die können dabei sein, um das Land zu retten oder neu aufzubauen. Und da wird halt an die appelliert, aber es wird keiner unter Zwang gesetzt.
Genau, und es gehen dann ja auch ein paar Leute und die erleiden keinerlei Repressionen damit oder sowas, ne?
Genau.
Genau, deswegen, das ist, finde ich, schon so ein erwähnenswerter Spagat auf jeden Fall, ne? Dass du da einerseits da diese Kritik hast und andererseits aber eben trotzdem noch so dieses Patriotische halt drin hast, dass das da irgendwie so getrennt wird. Ach, jetzt hatte ich eben noch einen Gedanken dazu.
Wolltest du noch was zum Hauptdarsteller?
Nicht direkt, aber ja doch, aber indirekt. Ich hangel mich mal da so durch. Mhm. Der Hauptdarsteller, der hat ja auch sehr mit Schuldgefühlen zu kämpfen und kriegt das ja auch von der Nachbarin gesagt. Er war ja Kamikaze-Flieger und kommt halt zurück, weil er, bös gesagt, gekniffen hat. Was auch nicht unbedingt auf Verständnis am Anfang halt trifft, sondern er wird dafür halt auch noch angegangen, so, ne, als Feigling und so weiter.
Ja, und das muss man sich mal vorstellen, das habe ich eben auch schon gesagt. Du kommst aus diesem Kriegsdienst zurück, du hast viele schlimme Sachen vielleicht im Krieg miterlebt, gesehen. Der kommt dann zurück und wird auch noch als Feigling und als Schande beschimpft.
Ja.
Ne, das ist schon heftig.
Man muss natürlich da auch, finde ich, so das sagt ja die Nachbarin, die da in den Trümmern haust. Mhm. Ne, also, wo die ja herkommt, ist ja, die sagt ja quasi, die hatte ja auch Kinder. Und diese sagt das ja so quasi, ja, ey, wenn du deine Pflicht erfüllt hättest, vielleicht würden meine Kinder noch leben. So, ne, das ist so der Standpunkt, von dem die kommt. Aber ja, ich weiß natürlich, was du meinst. So, ne, du überlebst das. Und aber mit diesem Trauma lebt er da ja auch, ne, mit dieser Schande, dass er
Und ringt ja auch mit sich.
Der ringt total mit sich.
Jede Nacht hat er ja auch Albträume.
Genau. Ja. Und das ist ja auch dann seine Motivation, warum er dann ja am Ende in diesen Kampf gegen Godzilla geht, ist ja letzten Endes, dass er dann halt eben nicht mehr kneift und halt diesen letzten Endes seine, ich nenne es mal Bestimmung als Kamikaze-Pilot, dass der die dann halt erfüllt, aber eben für das Gute, ne? Damit auch,
Ja.
man muss auch sagen, dieses kleine Mädchen, dass er dann, das dann bei ihm wohnt, die
Akiko.
Akiko, das tut er ja auch so ein bisschen für die, ne? Also man muss dazu sagen, ne, dann dieses Bündel, was du ja schon erwähnt hattest, das nimmt er dann mit und weiß aber am Anfang gar nicht, dass da ein Kind drin ist, oder? Das
Nee,
peilt er
nee,
dann
nee, 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 das
irgendwann so.
merkt er erst nach ein paar Sekunden, denn kriegt das ja einfach so in die Arme gedrückt und nimmt das erstmal an.
Genau, ne? Und dann kommt sie ja aber irgendwann wieder, die Noriko. Und die werden dann ja so eine Art Familie,
Genau.
ne? Also die wohnen dann
Aus
mit
den
denen,
Umständen heraus.
genau, aus den Umständen heraus und er sorgt für den Unterhalt, ne? Also sie passt auf das Kind auf und er, man sieht dann immer, wie der so verschiedene Jobs hat, beziehungsweise wird erwähnt, dass er so verschiedene Jobs hat, die halt auch alle teilweise wohl so halblegal waren, irgendwie auf jeden Fall nicht ganz ohne. Und dann heuert er auch ein mieser Job halt bei der schon beim Start an und wird da auch relativ gut bezahlt, aber der fährt halt auf so einem Holzschiff raus und ist da Teil so einer kleinen, insgesamt vierköpfigen Crew oder fünfköpfig, vierköpfig, glaube ich. Der Captain, der Knirps und der Professor und er, vier. Vergesse ich da wen? Nö.
Ne.
Das sind die, ne? Die fahren dann auf so einem Holzschiff halt raus und sammeln Seeminen ein, ne? Und Holzschiff, damit die magnetischen Seeminen da halt nicht vom Schiff angezogen werden. Und das ist dann so sein Job, den der, ja, wo der halt erstens auch wieder so Freunde findet. Also, ne, er freundet sich da ja auch mit der Crew an.
Und der gesteht denen ja auch sogar, dass er desertiert hat als Kamikaze-Pilot, sogar noch bevor das Noriko erfährt.
Genau. Und da ist halt auch ein Member dabei, ne, der Knirps, der selber nicht im Krieg gedient hat und da so ein bisschen wehmütig halt ist, dass er das
Konnte,
nicht
durfte, wie auch
konnte
immer.
halt.
Da wird
Ne?
er auch immer so ein bisschen für veralbert. Deswegen nennen die den wohl auch Knirps. Und,
Mhm.
aber der kann es auf jeden Fall nicht lassen, immer wieder zu erwähnen, ja, wir sind doch alle gleich. Ne? Ich bin aus demselben Grund hier. Wir sind, wenn du auch desertiert hast, dann hast du ja auch nicht, dann sind wir ja gleich. Ne? Das kann der auch nicht unterlassen, das immer wieder zu sagen. Und stellt sich ja auch am Schluss heraus. Der zeigt ja und beweist, dass er auch nur was Gutes leisten kann.
Auf jeden Fall, ne? Aber da siehst du aber auch mal, was das auch für ein,
Ehre.
für ein Ding. Also ich denke auch, dass das ja auf jeden Fall Ehre auch, aber das symbolisiert ja auch irgendwie wahrscheinlich durchaus auch das, was bestimmt viele junge Männer zu der Zeit gehabt haben werden, die halt nicht gedient haben. Ne? Dass die überlebt haben, denen würde dann ja, wenn die jetzt nicht gerade irgendwie desertiert sind, ja, da ging es ja letzten Endes um Respekt. Dem wurde ja ein ganz anderer Respekt entgegengebracht
Ja.
als ihm. Ne? Ich meine, jeder von denen, die das überlebt haben im Krieg, da weiß ja jeder, Alter, du laberst so eine Scheiße, sei froh, dass du nicht da warst, ne? Sei froh, aber ich glaube, er ist erstens jung und deswegen halt wirklich halt noch so ein bisschen so der Knirps und da so ein bisschen, ja, naiv, dumm oder romantisiert diesen Kriegsscheiß halt so sehr. Aber eben, wie du sagst, ne? Der hat dann auch mit diesem Godzilla-Kampf halt dann so seine Chance. So diesen, in Anführungsstrichen, Makel, dass er halt irgendwie nichts da zur Allgemeinheit beigetragen hat, halt zu tilgen, indem der dann halt auch gegen Godzilla kämpft und dann ja halt so diese Privatflotte da organisiert. Vielleicht ist es auch ein guter Zeitpunkt, um auf den Plan zu kommen, wie Godzilla vernichtet werden soll in dem Film. Der wird von dem Professor, der halt da auch auf diesem Kutter mit ihm mit der Hauptfigur gearbeitet hat, erdacht. Und da geht es darum, dass Godzilla halt aufs Meer gelockt werden soll. Und dann wird er mit so einer Vorrichtung, die Unterdruck erzeugt, soll der auf den Meeresboden gesogen werden und dann mit Hilfe von Kissen nach oben geschossen werden, relativ schnell, sodass er dekomprimiert und
Genau.
platzt.
Genau, also in der Hoffnung, dass das was bringt. Ne?
Genau.
Also er kann aber dann auch genügend Leute davon überzeugen, dass das eine gute Maßnahme ist, dass die wirklich dann zwei große Schlachtschiffe, weiß ich gar nicht, sondern sind das sind ja
Ja,
mehr
das
als,
sind so, ich würde auch
ja,
sagen,
das sind
ich
auf
bin ja
jeden
jetzt kein
Fall
Experte, aber sind so
Kampfschiffe
Armeeschiffe.
irgendwie dafür gewinnen mit den Mannschaften, dass die das dann auch wirklich versuchen. Und die sind sich auch dessen bewusst, Das könnte auch eine Todesmission sein.
Ja.
Ja, da wird es auf jeden Fall dann immer zunehmend dramatisch, auf jeden Fall. Also zu dem Zeitpunkt hat man schon richtig gemerkt, wie sehr er der
Shikishima,
der Pilot halt, ich glaube, den Namen hatten wir vorher noch nicht genannt.
Nee, ich glaube auch.
Wie sehr der da unter dieser ganzen Last leidet, ne, dass er mit sich selber im Unreinen ist, dann diese Familie versorgen muss, dann wird auch noch bei der Katastrophe, wo Godzilla einmal auf dem Land auftaucht und die Stadt verwüstet, wird ihm auch noch die Lebenspartnerin entrissen. Und dann ist er auf sich alleine gestellt, mit dem Kind alleine, und später, wo dann diese Chose kommt und die Godzilla dann dekomprimieren wollen, also das, um dem zu schaden, da ist er ja schon völlig verzweifelt, was er sonst noch tun könnte, aber er ist auf jeden Fall davon angetrieben, dass das sein eigener kleiner Krieg ist, weil seitdem er Godzilla das erste Mal auf der Insel am Anfang gesehen hat und der die ganze Station, den ganzen Posten platt gemacht hat, ist das ja auch Teil seines Albtraums, was hätte werden können, wenn ich mich eingesetzt hätte. Nur weil er am Anfang nicht das Maschinengewehr gedrückt hat, wird ihm immer wieder auch suggeriert, du hättest alle retten können, und das setzt sich nach und nach immer weiter in dem seinen Gedanken fest. Und der ist dann auch todesentschlossen, mit einem Flieger notfalls in das Maul von Godzilla zu fliegen.
Genau. Mit einer Bombe. Und dafür sucht er dann ja auch so diesen Ingenieur, den er aus dem Krieg kannte. Und findet den letzten Endes durch so eine List, weil er quasi lügt, dass der halt sich nicht korrekt verhalten hätte, was den dann wirklich irgendwie aus der Versenkung holt, diesen Ingenieur. Der haut ihm dann auch erst ein, zwei Mal aufs Maul. Wie kannst du nur?
So wie man sich halt gegenübersteht, ne?
Genau. Und aber es geht dann halt darum, die haben nämlich eine Maschine, also ein Flugzeug gefunden, was halt so ein Prototyp war, und die wollen das Ding irgendwie zum Laufen bringen, und da brauchen die seine Ingenieurskunst für, um das zum Laufen zu kriegen. Und das klappt dann halt auch, und dem wird ja auch gesagt, dass dein Krieg auch noch nicht vorbei ist, ne? Also da irgendwie diese Kriegstraumata, ja, und das haben die alle da irgendwie durch die Bank weg eigentlich.
Ja.
Shikishima ist aber dann ja auch sehr gewillt, wirklich auch so noch das letzte Opfer zu bringen halt, und aber auch das kleine Kind halt im Stich zu lassen. Also der weiß, oder was heißt im Stich zu lassen, ne? Der übergibt die dann der Obhut der Nachbarin wieder, weil der einfach wirklich keinen anderen Ausweg mehr sieht. Man muss dazu natürlich auch sagen, diese Godzilla-Gefahr ist da in dem Film natürlich auch sehr real, ne? Also wenn Godzilla da auftaucht, dann sterben da viele Menschen und alle Infrastruktur wird zerstört, und ich weiß gar nicht, die Zahl wird genannt in dem Film, ne? Der attackiert da ja, wenn er das erste Mal in Tokio ist, das wieder aufgebaut oder gerade im Wiederaufbau befindete Ginza, dieses Stadtviertel.
20.000 Gebäude.
Ja, wurde das da so gesagt? Ich habe da auch irgendwie sowas in der um die Kante tot und 30.000 Todesopfer habe ich im Kopf. Aber weiß nicht, es war auf jeden Fall verdammt viel.
Also die Gebäude habe ich auf jeden Fall ziemlich genau aufgeschnappt eben. Die Menschenzahl, wenn da eine genannt wurde, weiß ich jetzt nicht genau, aber das ist natürlich schon ein massiver Einschnitt. Und also diese ganze Sequenz, wo zu Beginn Noriko dann in der Bahn sitzt und aus dem Fenster schaut und plötzlich dieses ultra gefährliche Monster in der Stadt erscheint und dann mal eben mit einem Wedelschlag von seinem Schwanz Gebäude zerreißen kann. Und dann auch noch diesen, wie nennen die das hier? Feueratem?
Ja, weiß ich aber gar nicht, was ich sagen.
Auf jeden Fall, Godzilla ist halt in der Lage, das ist ja ein Monster, was mit Atomenergie irgendwie, und der ist in der Lage, dann sich quasi aufzuladen und durch sein Maul so eine Art Energiestrahl mit einem Bombeneffekt oder einem Atomeffekt rauszuschießen. Und das macht er mitten in der Stadt. Und das ist natürlich eine ganz krasse Szene. Also super krass. Auch wie das dann gezeigt wird, dann einmal mit quasi atemlos, fast in Zeitlupe, wie der dann Shikishima ängstlich nach oben guckt und dann sieht man diese riesige Atomwolke. Hm. Und Godzilla steht daneben und freut sich.
Ja.
Quasi.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall, also wirklich tolle, tolle Bilder. Ne? Wir müssen jetzt vielleicht auch gar nicht so detailliert die Story noch weiter erzählen.
Ist es, eigentlich haben wir auch alles Relevante sogar gesagt, würde ich sagen. Alles andere sind Nuancen.
Also tolle Bilder, toller Score.
Ja.
Und tolle Story.
Und auch wirklich gute Schauspieler. Also ich fand, alle Schauspieler delivern da auch wieder. Auch die Kinderdarstellerin, das ist ja manchmal so eine Sache, wenn das so, weil die wird, wie alt wird die sein? 3?
Mhm. Keine Ahnung.
Roundabout so, ne? Ja. Die macht das auch gut.
Also der Darsteller von dem Shikishima, von dem Pilot, die Hauptfigur, der hat tatsächlich schon mit 5 Jahren in TV-Serien irgendwie als Nebendarsteller agiert und hat unter anderem mit 8 Jahren das erste Mal bei Chihiros Reise ins Zauberland einen Voice-Actor-Credit.
Ach, crazy.
Und hat auch über viele, viele Jahre hinweg ist der ein Anime-Sprecher.
Synchronsprecher gewesen.
Hm? Synchronsprecher für Animes. Und hat gar nicht so viele Darsteller-Credits, viel mehr als Synchronsprecher in verschiedensten Sachen. Mhm. Und auch der Knirps, der ist auch so ein Darsteller, der eher so aus aktuelleren Tokusatsu-Serien wie Kamen Rider oder Super Sentai, also hier so die Power Rangers Vorgänger, ne? Dass der da so in TV-Serien mehr oder weniger verhaftet ist, aber auch Synchronsprecher. Also die haben da schon einen jungen Cast quasi, der trotzdem schon sehr, sehr eingespielt ist. Ne? Mhm. Also die haben beide weit über 100 Credits schon.
Ja. Ja, Profis. Aber ist ja eigentlich auch klar, ne, wenn Toho Studios da irgendwie was raushaut und auch wirklich lange Vorlauf gehabt hat, bis die dann wirklich gesagt haben, okay, jetzt wagen wir uns wieder an einen neuen Godzilla-Film nach Shin Godzilla.
Ja, also, weil der so erfolgreich war.
Zufall hinterlassen. Man muss dazu sagen, ne, die hatten ja auch wirklich vergleichsweise für so einen Film geringes Budget und geringes Personal. Auch
ja, das finde ich, so ein Kontrast irgendwie. Der Shin Godzilla war bis dahin der erfolgreichste aller Zeiten. Und warum hat der nächste Film dann kein Megabudget bekommen?
Ich glaube, ne? Die haben einfach die Kohle nicht.
Ja.
Oder die kriegen die einfach nicht. Ne? Also es ist ja schon nochmal eine wirklich andere Hausnummer, ob du dann in Japan produzierst oder halt eben Hollywood oder dann mittlerweile vielleicht eher, weiß nicht, Netflix oder Amazon im Rücken hast.
Also die, die Währung umgerechnet, man guckt ja bei Budgetzahlen oder Boxoffice immer so nach dem amerikanischen Dollar. Umgerechnet sollen das so 12, 13 Millionen Dollar nur gekostet haben.
Ja, ey, das ist ein Schnäppchen.
Und hat irgendwie 122 Millionen oder sowas eingespielt. Und das alleine, ja. Also das ist ein mega enormer Erfolg, wo amerikanische Hollywood-Produktionen durchaus alleine schon 120 Millionen Budget fressen.
Ja, und die dann manchmal halt auch erheblich schlechter aussehen als das, was man da jetzt zu Gesicht bekommen hat.
Also das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass er so günstig war und dann doch so viel eingespielt hat. Mhm. Im Vergleich, wenn andere Filme sich dann natürlich dann 1 Milliarde verdienen, wie die Marvel, der neueste Marvel-Shit, dann kann man das natürlich auch dagegen halten. Ne? Aber das ist dann so eine ähnliche Dimension auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Und ansonsten, Godzilla, ja, was, also wir waren uns auf jeden Fall beide darüber einig, was wäre der Podcast mit dem Japan-Monat-Special ohne einen Godzilla-Film.
Ja.
Weil wir beide haben ja selber auch schon ein paar Sachen, die wir mit Japan und Godzilla verbinden. Wir waren nämlich ja letztes Jahr schon zusammen im Februar in Tokio. Und haben uns da auch verschiedene kleine thematische Sachen angeguckt.
In Ginza auch.
In Ginza. Wir haben uns den Stadtteil angeguckt, wo der erste Film entstanden ist oder spielt. Wir haben uns die Toho-Studios, das Kino angeguckt. Wir waren sogar in einem Godzilla-Film im Kino in Tokio.
Auch eine wilde Experience.
Ja.
Alle leise.
Ja, also das muss man aber auch so ein bisschen kurz ausführen. Also für uns war das natürlich generell schon ein Pflichttermin. Wir müssen mal ins Kino gehen, wenn wir in Japan sind. Aber dann auch noch die Möglichkeit zu haben, in Tokio einen Godzilla-Film im Kino zu gucken. Und der halt irgendwo aus der Reihe rausgepickt wurde. Das war einer von 92 oder 91.
Ja, ich glaube, der war Ende 90er, aber das war Godzilla versus Mechagodzilla aus den 90ern auf jeden Fall.
Also der hatte dann so eine kurze Wiederaufführungszeit. Die laufen dann meistens ein paar Mal, wie so ein paar Wochen. Und dann sind die wieder raus.
Der Aufhänger war 70. Geburtstag von Godzilla.
Ja.
Ne, und deswegen liefen die halt wieder.
Also die laufen dann immer so einen Monat und dann waren die wieder raus. Wir hatten auf jeden Fall wirklich Glück. Aber dann in so einen Film zu gehen, tagsüber, in der Woche, so nachmittags um 15 Uhr, da könnte man sich bei uns vorstellen, dass in der laufenden Arbeitswoche nicht so viele Leute ins Kino gehen und dann auch noch so einen speziellen Film wie Godzilla aus den 90ern gucken.
Man muss dazu halt auch sagen, Tokio ist halt fucking groß und hat halt unvorstellbar viele Leute da, sodass sich da auch um so eine
aber
Zeit...
Aber trotzdem um 15 Uhr mittwochs in der Woche ist wirklich so eine Dead Zone eigentlich für gute Kassenerfolge. Und das Kino war ausverkauft.
Ja. Was hast du gesagt? 93?
Mhm.
Ja, richtig, du hast recht, der ist von 93. Okay. Offizieller Titel Godzilla vs. Mechagodzilla 2. Es gibt ja einen Mechagodzilla aus den 90ern, und genau.
Ja, war auf jeden Fall wild. Es war ausverkauft und trotzdem ganz anders als bei uns, wenn man jetzt sich ins Kino bewegen möchte hierzulande und weiß, die Vorstellung ist ausverkauft, kann das den ein oder anderen möglicherweise introvertierten Menschen so ein bisschen davon abhalten, ins Kino zu gehen, weil dann auf jeden Fall auch weiß ich nicht, dann Lautstärke regiert, viele haben ihre Handys irgendwie die ganze Zeit, überall wird diskutiert, es wird laut gesprochen, es wird Dreck gemacht und das ist das komplette Gegenteil gewesen.
Ja, und plus, was ich da immer noch abfeiere, die haben da so eine Vorrichtung, du kriegst halt aus Plastik so eine Art Dreieck-Tablett, da hast du dann halt so einen Getränkehalter drin, einen Platz für
Snacks.
Nachos, Snacks oder Hotdogs und fürs Popcorn. Und das kannst du dann einfach bequem halt mit einer Hand tragen alles, sodass du immer eine Hand frei hast und dann an deinem Platz reindrehen und dir das dann so tabletmäßig
mega geile Erfindung.
Ein Traum. Wo bleibt das hier? Und die hatten verschiedene Popcorn-Arten. Ich weiß nicht, ich habe mir da dieses karamellisierte genommen.
Ja.
Das war super. Der Hotdog war okay.
Ja.
Aber das Popcorn war mega und es war auf jeden Fall eine wirklich coole Experience. Auch generell muss man sagen, wir hatten da Glück, dass dadurch, dass da dieses 70-jährige Godzilla-Jubiläum war, waren ja auch noch so teilweise so Shows auf den Gebäuden, also so auf diesem Government-Building, ne, da wurde dann halt
das ist abends, immer noch
wenn es
so
dunkel war, wurden dann so Projektionen drauf Projektionen drauf projiziert, wollte ich jetzt nicht sagen, aber genau das ist das, was passiert ist, die halt auch so Godzilla-Themes hatten. Das war dann durchaus sehenswert und cool.
Auf jeden Fall sehenswert. Also das muss man sich mal so vorstellen, als wenn man hier so ein Spektakel am Kölner Dom hätte, wo dann einfach die große Fläche des Gebäudes als Bildschirm genutzt wird. Ist natürlich bei dem Government Building auch alleine vom Bau her so ein bisschen günstiger gehalten als bei einer Kirche.
Ja.
Aber
was würde dann in Deutschland laufen?
Also,
Manta Manta?
Ich weiß nicht. Ja. Oder ein Karl Dahl-Film.
Ja.
Das war auf jeden Fall großartig. Also diese Wandprojektion, wo dann auch tausende Leute irgendwie abends hingepilgert sind, um das dann zu sehen, laufen den ganzen Tag zu verschiedenen Uhrzeiten, verschiedene Vorstellungen und ja, wir hatten das Glück, dass wir dann beide Godzilla-Features auch hintereinander sehen konnten, glaube ich. Oder mit einem dazwischen.
Weiß ich gerade gar nicht. Irgendwie, da war ja auch noch mal, irgendwie Pac-Man war ja auch irgendwie am Start.
Ja, genau.
Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber genau, wir haben das halt gesehen.
Und dann haben wir uns noch verschiedene Statuen von Godzilla angeguckt und es gibt auch In dem Toho-Kino war auch so ein Set-Piece aufgebaut. Das war habe ich jetzt auch nachgelesen irgendwann mal, dass die es wohl einmal pro Monat ändern auch. Mhm. Die haben dann so einen kompletten Aufbau, also in dem Gangbereich vom Foyer ist dann auf jeden Fall so ein, weiß ich nicht, wie breit das war, 10 Meter breites Piece aufgebaut mit Figuren und verschiedenen Kaijus und wo man sich dann als Hintergrund quasi dann davor fotografieren kann.
Ja.
Das finde ich auch mega geil.
Generell sehr präsent da diese ganze Godzilla-Thematik. Auch in vielen Läden merkst du, findest du halt noch ganz viel Merchandise davon, ganz verschiedenes.
Ja.
Also das ist da immer noch aktuell.
Ist ein Held und kein Monster.
Ja. Man muss natürlich auch sagen, ne, Minus One hat da auch nochmal den Hype auf dort nochmal angeheizt. Und auch zu Recht. Also ich muss sagen, ich habe mich sehr auf den Film gefreut und bin wirklich überrascht, wie ernst der im Thema war. Ich hatte so ein bisschen gedacht, er wird mehr den Fokus auf Monster-Bambule setzen, ist aber ja dann wirklich auch einer der Godzillas, also der relativ wenigen, wo es nur Godzilla gibt und keinen monsterischen Gegenpart.
Ja.
Bin mal gespannt, wie das beim nächsten sein wird. Ich vermute auch nicht. Aber we will see, denn es ist jetzt auch schon Nachfolger für Minus One angekündigt. Der Ende des Jahres erscheinen soll.
Genau.
Wir werden sehen, ob es passiert.
Der heißt dann auch Godzilla Minus Zero. Das ist auf jeden Fall schon offiziell angekündigt worden. Und zwar, ja, Ende des Jahres soll er kommen. Ja. Genaues Datum gibt es noch nicht. Aber was ich noch zu Tokio sagen wollte, wir hatten jetzt auch vor kurzem das zufällige Glück, dass wir dann abends zu einer Art Leseveranstaltung oder einen freien Vortrag von Jörg Buttgereit angereist sind. Das war in Köln und der hat mehr oder weniger seine Perspektive in Rücksicht auf 70 Jahre Godzilla dann auch nochmal seine Expertise so ein bisschen preisgegeben. Wie man vielleicht weiß, der ist auf jeden Fall sowieso sehr, sehr Kaiju verbandelt.
Ja, hat ja auch ein Buch dazu geschrieben.
Der ist wirklich ein Experte. Genau. Der ist also wirklich der, dem sollte man zuhören, wenn er dazu irgendwas zu erzählen hat, dann da kommt das auf jeden Fall das Wissen, nicht wie bei uns von Wikipedia. Und das war auf jeden Fall auch ein super cooler Abend, obwohl so inhaltlich hat er mehr oder weniger über alle Godzilla-Filme mit den Kinoplakaten was zu erzählt, über verschiedene Veröffentlichungen, Titel, zu den Plakaten, zu den Leuten, die mitgemacht haben. Das war alles sehr interessant. Aber der hat auch die Hälfte des Abends genutzt, um seine eigene Urlaubserfahrung aus dem Monat zuvor, nämlich dann in Bildern zu präsentieren und dazu was zu erzählen. Ja. Das fand ich auch super charmant. Und da war auch sehr, sehr viel Godzilla-Thema auf jeden Fall vorhanden. Unter anderem auch gibt es da wohl einen Freizeitpark, wo ein eigener Godzilla Ride wohl vorhanden ist, wo ein Film, also so also ein Kurzfilm extra für diesen Ride gemacht wurde, den man auch nur da sehen kann. Da wäre ich auch interessiert.
Ja. Ja, da hat er dann also wirklich so ein bisschen Urlaubsbericht gemacht, ne, und einfach so.
Ja.
Das war ja dann eigentlich, also das kannte man dann ja schon, weil das dann so irgendwelche
aus
den Läden waren, aber genau, wenn man es nicht kennt, war das auf jeden Fall.
Genau.
Also, das ist ja
das war für uns auf jeden Fall so, der hat uns dann Sachen aus dem Urlaub gezeigt und die Fotos, wo wir dann festgestellt haben, krass, das haben wir auch alles gemacht. Aber ich habe ja schon an dem Abend auch zu dir gesagt, ich glaube, wenn man sich dessen eben nicht bewusst ist und noch nicht selber da war, dann war das ein unheimlich interessanter Vortrag.
Ja, ich glaube auch, das ist dann nochmal anders.
Ja.
Auf jeden Fall. So ist das. Was ich natürlich noch kurzer Einsprengsel zu Jörg Buttgereit. Ich habe den ja das erste Mal so als Mastermind of Caillou Monster kennengelernt bei den Vorberichten zu den Gamera-Filmen auf den DVD-Veröffentlichungen, die auch cool sind. Ich hatte ja auch mal gedacht, kurz fürs Japan-Special mal in Gamera zu nehmen, weil der ja so ein bisschen weniger bekannt ist als Godzilla. Irgendwann wird das wahrscheinlich passieren. Aber jetzt erstmal kommen wir zum Ende des Japan-Special-Monats. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Nächste Woche geht es dann wieder mit einem in Anführungsstrichen normalen Film weiter. Und
was ist bei uns schon normal?
Was ist bei uns schon normal? Auf jeden Fall kann man sich auf Nick fucking Cage freuen.
Das stimmt.
In dem Sinne.
Genau, macht's gut.
Macht's gut.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschaußen.